Moin, hallo, servus, buenos tardes, buenas noches zur 161. Folge von Promille und Prozente. Es geht um ein paar Rohstoffaktien und um die Frage, ob die aus unserer Sicht vielleicht sogar ein Kauf auf diesen Niveaus sind. Lasse, du bist in Kiel, ich bin in Berlin, wir sind mal wieder remote, wir haben beide was im Glas, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, Jonas. Müde bin ich heute. Wir leben auch am Donnerstag, den 13.04. um 8:45 und mal gucken, was wir heute Abend noch zustande bringen. Wir haben heute vor, Whisky der Woche machen wir gleich mal zum Anfang. Dann gucken wir auf zwei Rohstoffaktien und einen Rohstoff-ETF, weil vor allen Dingen die Edelmetalle ja zurzeit augenscheinlich zum Kauf einladen. Das wollen wir mal so ein bisschen untersuchen und uns die Frage stellen, was man damit vielleicht machen könnte mit diesem Trend. Und zu guter Letzt und am Ende der Folge wird es wie immer den Zock der Woche geben. Wenn euch unterschiedliche Themen oder nur einzelne Themen interessieren, guckt in die Kapitelangaben in eurem Podcast-Player, um hin und her zu switchen, oder in die Shownotes. Dort findet ihr auch alle weiteren Infos zu dieser Folge. Jonas, wir fangen an mit dem Whisky der Woche. Und was hast du heute im Glas? Hast du überhaupt was im Glas? Bist du mittlerweile raus aus deiner Fastenzeit oder immer noch mitten dabei?
Whisky der Woche.
Ja, ich habe alkoholfreien März gemacht und habe mir gegen Ende März hatte ich mir auch vorgenommen, alkoholfreien April zu machen. Also sowohl der April als auch alkoholfrei fangen ja mit A an. Und in Malaga, in Andalusien, in der Nähe von Malaga, ist mir das nicht gelungen. Da habe ich eigentlich an 6 von 7 Abenden Alkohol getrunken. Ja, was habe ich jetzt im Glas? Es fängt auch mit A an. Es ist ein Atlantic Ale, alkoholfrei, von Störtebeker. Aus der Hansestadt Stralsund.
Tolle Brauerei, tolles Bier und auch tolle Stadt. Muss ich sagen, ich bin ja auch großer Rügen-Fan, generell großer Ostsee-Fan. Stralsund, immer eine Reise wert und einen Urlaub wert für all diejenigen, die das bisher noch nicht ausgekundschaftet haben. Ja.
Ich hätte ja mal wirklich Lust, Lasse, sowieso mal wieder ein Promille-Prozente History-Spezial zu machen und am liebsten ja über die Hansestädte. Es gab allein in Deutschland im Mittelalter ungefähr 100 Hansestädte. Die müssen wir nicht alle in der Folge thematisieren, dann kommen wir wahrscheinlich mit 45 Minuten nicht ganz hin. Aber ich finde so ein History-Spezial über Hansestädte fänd ich richtig toll. Und du kannst meinetwegen die Hansestädte nehmen, die so in der Einflusssphäre Rügens lagen. Naja, das ist nur mal so ein Vorschlag zur Güte.
Ja, das ist eigentlich echt eine ganz gute Idee. Hansestädte, und das hat ja letztendlich auch was mit Wirtschaft zu tun, auf jeden Fall. Also ist nicht ganz abwegig in diesem Podcast hier. Von daher können wir es ganz gerne mal machen, ja? Können wir es gerne mal angucken.
Jawohl.
In meiner Jugend war ich Hansestadt-Experte, weil ich immer das Computerspiel Patrizia 2 gespielt habe. Das war so ein Aufbau-Strategiespiel, so ein bisschen wie Anno 1602 und so weiter. Und Patrizia, das war immer, ach herrlich, da habe ich stundenlang irgendwelche Hansestädte aufgebaut, eine große Flotte mir zugelegt, bin vom Kaufmann, von kleinem Krämer bis zum Eldermann aufgestiegen, also das ist der Chef der Hanse gewesen immer, und habe Piraten, unter anderem natürlich Störtebeker und auch viele andere auf der Ostsee besiegt, also das war eine gute Phase, da hätte ich dir wahrscheinlich jede Hansestadt einzeln aufzählen können mit Namen, das kann ich mittlerweile nicht mehr, aber auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ich mich da ein bisschen wieder reinfuchse, bin ich auch schnell wieder ein Hobby-Experte beim Thema Hanse.
Oh, da erinnere ich mich auch an ein anderes Computerspiel, ein bisschen jünger als der Patrizia oder die Patrizia. Patrizia, absoluter Klassiker. Ich habe die Fugger gespielt. Ich glaube auch die Fugger 2.
Stimmt, kenne ich auch, ja.
Nicht ganz so.
Wobei die eigentlich auch, die kommen ja aus Augsburg, ein bisschen weiter südlich. Aber ja, natürlich war ein großes Handelshaus auf jeden Fall im Mittelalter.
Im also Süden gab es ja auch Hansestädte, ne? Zum Beispiel Orlen.
Genau, ja, ja. Hat sich weiter erstreckt, oder als man denkt letztendlich. Oder die Hanse hat ja auch viel mit dem Mittelmeerraum gehandelt zum Beispiel. Aber ja, klar, das Eldorado beziehungsweise die Kernhanse-Zone war ja eigentlich die Ostsee. Und dann vielleicht noch die Nordsee, aber so alles rund um die Ostsee, das ist schon so das Herzstück der Hanse, ja. Gute Idee, Jonas. Nehmen wir mit.
Und das riecht wirklich danach. Das nehmen wir mit. Machen wir Zeit.
Nehmen wir mit. Und wie immer mit allem, was wir uns bisher vorgenommen haben, werden wir dann, steht es in den Sternen, ob wir es dann auch umsetzen. Das liegt dann an euch, denjenigen, die zuhören jetzt hier, uns da auch nachhaltig Druck zu machen, dass wir dann dieses History-Spezial irgendwann auch mal aufnehmen und realisieren. Kommen wir zu meinem Whisky. Das ist dann ja quasi mehr oder weniger der Whisky der Woche, wenn du wieder alkoholfreies Bier da zu dir nimmst. Ich habe einen wunderbaren Buna Heaven im Glas. Buna Heaven ist ja schon häufiger hier im Podcast vorgestellt worden. Eine Destillerie auf Islay, also ganz im Westen Schottlands gelegen. Und meines Erachtens auch eine der besten Destillerien, die ich so kenne oder besucht habe. Ich bin ein großer Fan auf jeden Fall von den Whiskys, obwohl es, wie gesagt, eigentlich gar nicht so sehr nach Islay passt, weil Buna Heaven nur sehr wenig rauchig Whisky produziert. Die meisten Single Malts, die dort rausgehen, sind eigentlich nicht getorft. Auf Islay sind ja meistens dann viele torfige Whiskys unterwegs, aber gibt es dort auch bei Buna Heaven. Die schmecken auch genauso lecker wie die nicht getorften Whiskys. Und ich habe heute einen 11 Jahre alten Whisky aus dem Sherryfass hier im Glas, abgefüllt allerdings nicht von Buna Heaven selbst, sondern von Zanzibar Whisky. Ja, hatten wir auch schon öfter mal, einen unabhängigen Abfüller aus Deutschland, und die haben das Fass gekauft und dann abgefüllt. Es ist ein Single Cask, also ein einzelnes Fass, das abgefüllt wurde. Und ja, wirklich, obwohl, das muss ich mal ganz kurz jetzt schauen, ob das auch stimmt, was ich gerade gesagt habe. Ja, doch, 246 Flaschen aus einem Sherryfass. Okay, alles klar. Den Link stelle ich euch bei Discord in unseren Whisky-Channel ein. Die Flasche kann man leider nicht mehr kaufen, aber, also zumindest aktuell ist da nichts verzeichnet. Aber ja, für alle, die es interessiert, vor allen Dingen Zanzibar Whisky interessiert vielleicht mal, weil die haben, wie gesagt, ganz, ganz viele Flaschen, auch gerade natürlich aktuell im Online-Shop da, nicht nur aus ihren eigenen Abfüllungen, sondern zum Beispiel auch North Star hatten wir auch mal hier im Podcast schon, ein unabhängiger Abfüller aus Glasgow, der echt wunderbare, tolle Single Malt und auch Single Cask Abfüllung macht.
Ganz fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, wirklich. Irre Whiskys. Also von daher, Zanzibar Whisky kann ich euch empfehlen, oder können wir euch empfehlen, glaube ich, ohne dass das hier irgendwelche bezahlte Werbung ist, einfach so just for fun.
North Star natürlich auch, ne?
Ja, North Star auch. Kann man auch da im Zanzibar Online-Shop dann auch kaufen. Also guckt euch das mal bei Interesse an. Ich werde hier im Verlauf der Folge weiter an meinem Glas sitzen und ab und zu mal nippen. Und Jonas, ich spiele dir den Ball inzwischen rüber und du kannst mal mit der ersten Rohstoffaktie des heutigen Abends anfangen. Ich bin gespannt.
Ja, wir verlassen den Kontinent, auf dem sich vermutlich ungefähr gut 85% aller ZuhörerInnen befinden, und auf dem wir uns jetzt gerade an diesem späten Donnerstagabend befinden. Also wir verlassen Europa und wir betreten Australien. Und zwar geht es um die BHP oder BHP Group Limited, früher BHP Billiton, die WKN packt, lasse euch in die Shownotes. Aktueller Kurs der Wertpapierkennung des Wertpapiers, das wir hier betrachten, ist ungefähr 28,40 Euro. Und ja, BHP ist ein australisches, global agierendes Bergbauunternehmen, aber auch mit einer Metallsparte sowie einer Erdgassparte. Hauptsitz des Unternehmens ist Melbourne. Da waren sicherlich auch schon einige von euch. Ich war auch schon dort. Lasse, warst du schon mal in Melbourne?
Eine Woche war das. Und da war ich an der Ostküste in Brisbane, und da gibt's ja diese Surfer Coast, die war richtig scheiße.
Byron Bay,
da waren wir auch. Das war wirklich ganz nett. Das war natürlich auch ultra touristisch, und auch diese Kiffer-Siedlung da in dem Wim, oder wie das heißt. Das war alles ganz lustig und ganz nett. Und Surfer's Paradise, genau, das ist zwischen Brisbane und Byron Bay ist Surfer's Paradise. Das ist noch viel schlimmer. Also da waren wir wirklich nur ein paar Stunden auf Durchreise, und Byron Bay, da waren wir tatsächlich ein paar Tage. Das war auch ganz nett. Hat mich jetzt nicht komplett vom Hocker gehauen, aber ich würde jetzt auch nicht behaupten wollen, dass ich Australien irgendwie gesehen hätte oder auch nur ansatzweise dieses Land kenne. Also wie gesagt, das war ein Kurzstopp und das war nett, aber nicht mehr.
Dann bist du weiter nach Südamerika, ne?
Ich bin erstmal weiter nach Fidschi. Das war richtig geil, muss ich sagen. Das war ein absolutes Highlight. Also das habe ich auch immer noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Und danach bin ich dann noch in Neuseeland, habe da Freunde besucht und ja, dann tatsächlich danach, aber erst also 1-2 Monate später, dann nach Südamerika weiter.
Wann war das, 2011?
2012. Das war 2012. So eine lange Weltreise, ja. 6 Monate insgesamt, glaube ich, 7 Monate.
Und darüber hast du ja sogar ein Buch geschrieben, ne?
Ja, da habe ich ein Buch geschrieben. Das kann man sogar tatsächlich noch kaufen, im Eigenverlag. Als E-Book und mit einer limitierten Auflage von, glaube ich, nur 100 ausgedruckten Exemplaren, die natürlich alle mittlerweile vergriffen sind. Wobei, wie gesagt, ich glaube, es gibt bei Amazon noch 2 Leute, ich weiß nicht wer, aber auf jeden Fall, anscheinend gibt es da immer noch 2 Bücher, die da zu einem meines Erachtens horrenden Preis, ich glaube sogar über dem damaligen Originalpreis, im Secondhand-Verkauf stehen.
Ja, gut.
Ja, also wer sich das mal angucken will, Abflug Reisen im Zeichen des Rucksacks heißt das Buch. Ich würde aber jetzt davon abraten, dass dieses ausgedruckte Exemplar dazu, ich glaube, 15 Euro oder so zu kaufen. Ich glaube, im Original hat das 9 Euro gekostet, wenn mich nicht alles täuscht. Das macht nicht so viel Sinn. Wenn ihr Interesse an dem Buch habt, dann schreibt mir einfach eine Nachricht bei Discord oder per Mail und dann schicke ich euch das PDF. Dann oder das könnt ihr dann im E-Book-Reader
zum Beispiel lesen. Aber nur gegen Abschluss eines Abos.
Ja, ich würde sogar umsonst rausgeben.
Echt?
Auch wenn das extrem viel Arbeit damals war.
Du hast ja jetzt hier völlig den Saleswind aus den Segeln.
Ich bin schlecht.
Du bist echt müde. Du bist echt müde und grundsätzlich bist du nicht der beste Verkäufer, ja.
Ich bin sehr schlecht darin, mich selbst zu verkaufen. Das stimmt, ja. Das sieht man ja auch hier am Podcast, Jonas. Wir arbeiten Woche für Woche und so richtig bei rum kommt da auf jeden Fall nichts dabei. Also von daher, das ist ja auch ein Abbild von dieser absoluten Inkompetenz in Sachen Vertrieb, wobei du ja eigentlich Profi-Vertriebler bist, von daher da warte ich ja noch darauf, dass das sich auch auf dem Podcast positiv auswirkt. Bis dato hat sich das nur auf die Umsätze von namhaften Erbsenmilchproduzenten in Deutschland ausgewirkt.
Ja, unter anderem.
Unter anderem.
Also ich bin auf jeden Fall stolz, dass ich eine Originalausgabe aus diesen 100 Ausgaben eben damals erstehen konnte. Und
immerhin 240 Seiten, glaube ich.
Ja.
Mhm. Und hast du es auch jemals gelesen, Jonas? Oder hast du es einfach
über den
Kamin gestellt?
Nein, und es gibt ein Kapitel, was ich bereits 4-mal gelesen habe, das in Potosí. Das finde ich auch immer richtig krass. Also ich muss
das sagen, müsste man eigentlich, das ist ja, eigentlich tatsächlich ein
Kapitel. Das werde ich mal vorlesen hier.
Ja, das passt vor allen Dingen zu dieser Folge. Weil es ja um Rohstoffe geht und das ist ja ein Silberbergwerk, in dem ich da war. Und das war echt eine krasse Erfahrung. Also das war, glaube ich, die krasseste, also mit die krasseste, wahrscheinlich war es, das war die krasseste Erfahrung, glaube ich, in meinem Leben.
Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen das jetzt ganz live. Also, ich mache jetzt hier nicht weiter mit BHP Billiton. Du machst jetzt weiter mit Newmont und in der Zeit hole ich das Buch und ich vermute, dass das so ungefähr passt. Sobald ich dann das Buch hier habe, dann lese ich was vor.
Mhm. Okay, machen wir dann so. Es wird mal wieder eine Folge, die komplett chaotisch verläuft.
Ja,
und wahrscheinlich das, und wo am Ende der Mehrwert für die Zuhörenden wahrscheinlich minimal ist, aber gut. Ihr könnt ja jederzeit ausschalten.
Das ist ja schon wieder hier, das ist wirklich eine Katastrophe, ne? Also ich versuche hier wirklich was zu verkaufen, was anzupreisen und also das sind nicht nur Stöcke, die du mir hier zwischen die Vertrieblerbeine wirfst. Also das sind tief
Baumstämme.
Gruben, Handgranaten, also schießt hier wirklich mit der Glattrohrkanone von Rheinmetall auf meine Vertriebs- und Anpreisungsbemühungen. Das muss besser werden. Also, Newmont, dein Auftritt.
Gut, ja. Ich muss dazu sagen, dass ich leider diese Woche und auch vor allen Dingen heute, am heutigen Tag, nicht so viel Zeit hatte für die Vorbereitung und für die Recherche, wie ich es mir normalerweise Zeit nehme. Das heißt, also es ist leider ein recht kurzer Blick auf Newmont, aber trotzdem. Also es sollte auf jeden Fall von euch nochmal, es sollte sowieso immer nochmal eine eigene Recherche stattfinden, aber in diesem Fall dann umso mehr, weil es doch recht kurz und knapp jetzt und kompakt hier bei mir rüberkommen wird. Newmont ist letztendlich der größte Goldproduzent der Welt, hat aber auch baut auch sehr viel Silber ab. Meistens ist es sogar so, dass Goldproduzenten, die zwar ihren Fokus auf Gold legen, oft sogar deutlich mehr Unzen an Silber abbauen als Nebenprodukt eigentlich und das natürlich dann auch verkaufen und veredeln und trotzdem aber primär Goldproduzent sind. So ist es auch beim Newmont. Also produziert primär Gold und Silber, aber natürlich auch noch viele andere Metalle, die dann da mit abgebaut werden. Zink und Blei zum Beispiel, auch Kupfer in kleineren Mengen, die dann eben natürlich auch verkauft und veräußert werden. Aber wie gesagt, Fokus liegt auf Gold und Silber, ist ein sehr altes Unternehmen, wurde letztendlich schon in den 1920er Jahren gegründet, 1921 in Colorado und New York, beziehungsweise nee, heutiger Sitz ist in Colorado und New York war damals der Gründungsort 1921. Und seit 1925 ist das Unternehmen börsennotiert, also schon eine lange, lange Tradition. Ist auch, wie gesagt, eines der größten Bergbauunternehmen nach Marktkapitalisierung, nämlich 36,14 Milliarden Euro aktuell. Und ich habe es deswegen ausgewählt, weil es meines Erachtens eigentlich eine sehr schöne Wette ist auf einen steigenden Gold- und einen Silberpreis. Da ist ja immer die Frage, wir hatten uns in den letzten Folgen schon öfter mal so ein bisschen angeschnitten. Zurzeit steigen sowohl Gold als auch Silber. Gold ist fast am Allzeithoch, Silber ist noch deutlich darunter. Und der Grund, weshalb diese beiden Edelmetalle nun jetzt seit Oktober, September letztes Jahr doch signifikant angestiegen sind, ist einerseits jetzt die Aussicht auf den Peak beim Leitzins und danach entweder stagnierende oder vielleicht sogar auch demnächst fallende Zinsen wieder. Das ist immer gut für die Edelmetalle, weil es, wenn es weniger Zinsrendite gibt, dann hat das natürlich auch, macht das Edelmetalle auch attraktiver. Das war auch der Grund umgekehrt, weshalb die Preise für Edelmetalle, vor allen Dingen Gold und Silber eben entsprechend, aber auch andere Platin, Palladium und so weiter in den letzten ein, zwei Jahren, also nach dem Hoch 2021, so signifikant gefallen sind, weil eben die Zinsen so stark angezogen wurden. Und das ist eben sehr schlecht eigentlich in der Regel für Edelmetalle. Nun kehrt sich dieses Bild also ein bisschen um. Hinzu kommt auch der schwächere Dollar. Das korreliert ja auch natürlich mit der Aussicht auf stagnierende oder vielleicht dann auch fallende Leitzinsen in den USA. Also auch der Dollar ist jetzt seit Herbst letztes Jahr 2022 im Fallen begriffen, wird immer schwächer. Und auch das hat die Rallye bei Gold und Silber deutlich befeuert. Bei Gold sieht es jetzt schon danach aus, dass wir vielleicht sogar neue Allzeithochs in Kürze erreichen werden und ausbrechen werden. Bei Silber wurde jetzt ein signifikanter Widerstand so bei rund 24 Dollar nach oben hin durchbrochen. Und da könnte es jetzt gut und gerne Richtung 30 Dollar gehen. Das ist dann so ein bisschen die ganz wichtige Grenze eigentlich bei Silber, wo es wahrscheinlich auch echt einen signifikanten Widerstand geben wird. Dass das darüber noch geht, das kann in den nächsten Monaten durchaus der Fall sein, aber hat auch, wie gesagt, in der Vergangenheit oft nicht geklappt. Also von daher, das wird man dann sehen.
Bis dahin welches ist Kursniveau meinst du? Welches?
30 Dollar. 30 Dollar ist bei Silber, im Silberpreis, ja, da würde ich so das maßgebliche Niveau, das bezwungen werden muss, um dann wirklich richtig starke Preisbewegungen nach oben, also hin Richtung Allzeithoch bei 50 Dollar und so weiter, dann loszutreten. Also das ist noch ein sehr, sehr langer Weg. Da sieht man auch mal das Verhältnis von Gold und Silber. Also Gold ist mehr oder weniger am Allzeithoch und ist jetzt in Kürze wahrscheinlich dabei, das sogar zu überwinden, während Silber noch ganz weit, also noch nicht mal 50% vom Allzeithoch, also das Allzeithoch notiert bei etwas mehr als 50 Dollar, meines Wissens. Jetzt sind wir bei 25 oder knapp 26 Dollar aktuell beim Silberpreis. Also von daher, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben im Silber. Und die erste Zwischenstufe ist auf jeden Fall so die runde 30-Dollar-Marke, plus minus 1 Dollar ungefähr, die jetzt angesteuert werden könnte. Und Newmont, wie gesagt, oder generell Gold- und Silberminenaktien wären letztendlich eine gute Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man an dieses Szenario glaubt und das handeln möchte, dass also Edelmetallpreise weiter steigen. Einerseits wegen demnächst vielleicht stagnierender und sinkender Zinsen, andererseits aber vor allen Dingen auch wegen dem wachsenden Rezessionsrisiko. Das ist so ein bisschen die andere Seite der mehr oder weniger selben Medaille eigentlich. Das könnte ja auch der Grund sein, weshalb dann Leitzinsen wieder fallen, dass eben eine Rezession kommt, zumindest in den USA und Europa. Und dass das eben auch dazu führt, dass die Unsicherheit an den Märkten zunimmt, dass vielleicht auch wirklich nochmal so etwas wie eine Bankenkrise auf uns zukommt, eine Kreditkrise, zum Beispiel durch die Pleite einiger weiterer Regionalbanken oder durch eine Schieflage am Gewerbeimmobilienmarkt und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Risiken, die wir auch immer wieder in den letzten Folgen und Wochen und Monaten hier thematisiert haben, die vielleicht in den nächsten Monaten auf uns zukommen könnten. Das ist ja alles ein Szenario, ein Konjunktiv, das kann natürlich auch ganz anders kommen. Aber das ist so ein bisschen das, was der Markt Stück für Stück jetzt anfängt einzupreisen und was durchaus auch noch weiter Fantasie bei den Edelmetallen mit sich bringen könnte. Also, wie handelt man letztendlich Rohstoffe oder ganz speziell Edelmetalle? Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Entweder man kann physisches Gold und Silber kaufen. Man kann das auch in Form von Derivaten machen. Reine ETFs auf Gold und Silber gibt es hier zum Beispiel in Deutschland nicht. In der Schweiz gibt es das. Aber man kann natürlich auch Rohstoff- oder Minen-ETFs kaufen. Jonas wird gleich noch zum Ende der Folge einen vorstellen. Oder man geht halt direkt in Minenunternehmen, Gold- und Silberminenunternehmen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich euch Newmont jetzt vorstelle. Ist wie gesagt eins oder das größte Goldunternehmen, Goldbergbauunternehmen der Welt. Und schickt sich jetzt gerade an, auch noch viel größer zu werden, nämlich mit einer, ja, man kann schon sagen, Mega-Übernahme, die da angestrebt wird. Es soll Newcrest aus Australien übernommen werden für 19,5 Milliarden US-Dollar. Das ist auch so ein bisschen der Grund, meines Erachtens, weshalb die Newmont-Aktie im Vergleich zu anderen Gold- und Silberminenbetreibern noch sehr viel schlechter dasteht vom Chart her, weil das so eine große Milliardenübernahme natürlich auch im Umfeld von recht hohen Zinsen, auch wenn, ich glaube, Newmont da jetzt nicht unbedingt auf eine große Fremdkapitalfinanzierung angewiesen ist, das ist oft auch mit eigenen Aktien bezahlt, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem in so einem eher unsicheren wirtschaftlichen Umfeld ein Risiko. Aber auf der anderen Seite steht eben dann eine noch viel größere Marktmacht, lukrative oder Zugriff auf lukrative Minen, die Newcrest ja auch hat, und ein viel, viel größerer Ausstoß an Feinunzen bei Gold und Silber, die bei eben jetzt schon hohen Silber- und Goldpreisen und vielleicht auch in Zukunft sogar noch höheren Preisen eben entsprechend dann auch in zusätzlichen Umsätzen sowieso, aber auch in zusätzlichen Gewinnen und auch in einer Erhöhung der Marge sich manifestieren könnten. Also von daher, kurzfristig ist das sicherlich ein Risiko für den Kurs und für dieses Unternehmen und die Aktie von Newmont. Mittelfristig sollte das aber schon zu weiterer Stärke führen, meines Erachtens. Und weshalb ich Newmont eigentlich auch ganz spannend finde, wie gesagt, es gibt natürlich auch sehr viele kleinere Unternehmen im Gold- und Silberminenbereich, die sehr viel spekulativer sind, die vielleicht auch sehr viel größere Kursgewinne dann in den nächsten Monaten vielleicht versprechen, wenn sich dieses Szenario bewahrheiten sollte. Aber die natürlich auch entsprechend mit viel höheren Risiken einhergehen. Und dementsprechend Newmont ist für mich so ein bisschen der Blue Chip, also ein ganz, ganz großes, solides Unternehmen, wo die Volatilität nicht ganz so groß ist wie bei anderen Minengesellschaften. Generell muss man sagen, dass, wie gesagt, so Minen, oh, ich sage einfach viel zu oft, wie gesagt, das ist mir auch schon beim Schnitt aufgefallen. Also das könnt ihr mal vielleicht mal zählen. Und jedes Mal, wenn ich das sage, muss ich irgendwas machen oder so. Oder das muss ich mir unbedingt mal abgewöhnen. Gut, aber kommen wir zurück zu Newmont. Die Volatilität bei Rohstoffunternehmen ist generell sehr hoch im Vergleich zu anderen Aktien oder anderen Branchen. Das muss man wissen. Dementsprechend sollte man da auch jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel Einsatz mit reingeben. Newmont oder bei großen Unternehmen, auch Fresnillo ist zum Beispiel aus Mexiko, ist an der Londoner Börse gelistet, ist auch ein großer oder ist der größte Silberproduzent der Welt. Oder Barrick Gold, die sind natürlich auch volatil, aber eben deutlich weniger volatil, weil sie viel höhere Marktkapitalisierung haben, weil sie große Minenprojekte auch schon lange laufen haben, planbarere Umsätze und Gewinne und so weiter und so fort. Also wenn ich in Rohstoffunternehmen investieren würde, würde ich persönlich es immer bevorzugen, in größere Unternehmen zu investieren, weil sie eben nicht ganz so volatil sind, weil sie etwas planbare Umsätze und Gewinne haben und weil sie oft auch dann eine Dividende auszahlen, was ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde. Man spekuliert zwar hauptsächlich natürlich eigentlich auf mit einem Investment in Minengesellschaften auf einen steigenden Rohstoffkurs, in dem Fall dann eben Gold- und Silberkurs, aber wenn die Gewinne, die natürlich bei solchen Unternehmen, bei solch hohen Preisen, wie sie aktuell am Weltmarkt erzielt werden, natürlich beträchtlich auch sind oder sein können, dann ist es natürlich auch ganz gut, bei diesen Gewinnen beteiligt zu sein in Form einer Dividende. Und Newmont zahlt eben im Vergleich zu vielen anderen Minengesellschaften eine Dividende, die liegt aktuell bei eine Dividendenrendite bei 3,28%. Und das macht, ich glaube, pro Aktie, was ist das pro Aktie? Einen Moment mal eben. Wo haben wir es denn? Ja, die Dividendenspanne für dieses Jahr liegt zwischen 1,40 Dollar und 1,80 Dollar pro Aktie. Der Aktienkurs liegt gerade bei 51 Dollar. Das ist letztendlich dann auch, also die Bewertung ist nicht unbedingt.
Ja,
das ist
so 2,4%, ne?
Genau, ja. 3,28% war noch das Niveau von Februar, als die letzten Zahlen rausgegeben wurden. Da ist dann wahrscheinlich auf dem damaligen Kursniveau, was niedriger lag als jetzt, wurde die Dividendenrendite hier bei Onvista von 3,28%, glaube ich, berechnet. Also die ist jetzt aktuell, weil der Kurs schon gestiegen ist, ein bisschen niedriger prozentual gesehen, aber pro Aktie natürlich nicht. Das Kursgewinnverhältnis ist wahrscheinlich auch noch nicht mehr ganz up-to-date, müsste auch etwas höher schon liegen, lag damals, also im Februar vor 2 Monaten, bei 24,08 für das laufende Geschäftsjahr 2023. Ist jetzt nicht unbedingt günstig, muss ich sagen, könnte auch sicherlich günstiger sein, ist jetzt aber auch noch nicht komplett übertrieben teuer, zumal es gibt, wie gesagt, auch viele Minenunternehmen, die eben noch gar nicht profitabel sind, die also entsprechend ein negatives KGV ausweisen. Also auch da ist Newman, glaube ich, eins der solideren Unternehmen. Finde ich, wie gesagt, auf dem aktuellen Niveau ganz spannend. Abschließend können wir ja nochmal einen Blick auf den Chart werfen. Wir laborieren da so gerade über der 50-Dollar-Marke rum. Das ist ja auch das alte Allzeithoch vor Corona bei 54 Dollar. War auch jetzt Anfang des Jahres mal sehr umkämpft. Anfang des Jahres gab es auch schon mal ein Hoch, was dann abverkauft wurde. Aber es wurde dann eben ein höheres Tief ausgebildet. Also so ein bisschen, glaube ich, im November, Ende November gab es nochmal so einen richtigen Sell-Off bei rund 40 Dollar, auch nochmal deutlich unter die 40 Dollar, was aber dann direkt wieder gekauft wurde. Und das nächste Tief dann im Februar war schon deutlich höher, über 40 Dollar. Also von daher, gerade nach dem steilen Abverkauf im Jahr 2022, könnte ich mir gut vorstellen, dass im Zuge dann steigender Silber- und Goldpreise in den nächsten Monaten auch die Newman-Aktie wieder anziehen wird und zumindest mal wieder in diese Trading Range aus dem Jahr 2020, 2021, also zwischen 54, 55 Dollar auf der Unterseite. Das greifen wir jetzt gerade von unten an, deswegen ist es auch gerade ein Widerstand. Aber wenn wir da wieder reinlaufen und in dieser Range wieder handeln, dann ist auf jeden Fall auch durchaus Kurse, sind auch durchaus Kurse von 70, 75, vielleicht sogar 80 Dollar auf Sicht der nächsten 12 Monate denkbar, meines Erachtens, und dementsprechend kann man sich da entweder so positionieren, dass man jetzt nochmal einen kleinen Rücksetzer abwartet. Also vielleicht, ich warte auch gerade so ein bisschen bei Gold und Silber eigentlich noch darauf, dass es nochmal zumindest mal so ein paar schwächere Tage gibt, um da mal irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wenn sowas passiert, dann könnte man eben zum Beispiel Kurse unter 50 Dollar mal zum Kauf nutzen, antizyklisch. Oder man wartet eben, bis die Aktie wirklich wieder in diesem, also wirklich wieder über diese 54 Dollar drüber ist nachhaltig und wieder in dieser alten Handelsspanne aus den Jahren 2020 bis Anfang 20 oder ja doch Anfang 2022 ist rangiert, also über 54 Euro, über 54 Dollar, und dann steigt man quasi prozyklisch ein und spekuliert darauf, dass auch das obere Ende dieser Handelsspanne bei rund 75 oder im besten Fall sogar das bisherige Hoch, Allzeithoch 86 Dollar dann wieder angelaufen wird. So würde ich das jetzt mit Blick auf den Chart machen. Jonas, das soll zu Newman gewesen sein. Und jetzt bin ich gespannt, ob du das Buch gefunden hast. Und ich lehne mich zurück und nippe an meinem Whisky.
Ja, ich habe das Buch gefunden, genau. Willst du dir das jetzt wirklich alles anhören? Die Folge wird wahrscheinlich dann sehr lang. Ich würde vorschlagen...
Es ist wahrscheinlich wirklich zu lang, ja.
Wir machen das jetzt hier weiter und wir, ich werde eine separate Sprachnachricht aufnehmen. Ich lese das heute selber ein, da musst du dir das nicht nochmal anhören. Und dann packst du das schnittmäßig einfach ans Ende der Folge.
Das ist eine gute Idee.
Na? Und dann
so ein bisschen als Outro.
Die Leute nicht in die Timestamps gucken, sondern einfach ganz am Ende der Folge kommt das Kapitel Untertage in Potosí, 27.03.2012, gelesen von Jonas Schier aus dem Buch von Lasse Kroll, Abflug, Reisen im Zeichen des Rucksacks.
Keine bezahlte Werbung, ich kriege keinen Cent dafür von Jonas.
Ja, von mir kriegst du keinen Cent, das stimmt. Aber wer weiß, was ich hier noch lostrete mit meiner lieblichen Stimme.
Ist aber auch tatsächlich, also ich packe das auf jeden Fall auch in die Kapitel, also nicht in die Kapitel Timestamps. Also
bitte
ich
darum. Einfach
im Podcast-Player dann am Ende, nach dem Outro wird dann nochmal eine extra Sektion zum Anwählen sein. Und da ist dann die Lesestunde mit Jonas zum Einschlafen. Dann vorbereitet für euch. Jonas, jetzt geht's aber nach Australien zurück.
Genau, BHP, australisches, globales, multinationales Bergbau-, Metall- und Erdgasunternehmen, Bundesstaat Victoria, Hauptsitz Melbourne.
Ja.
Das Ursprungsunternehmen, Broken Hill Proprietary Company, die wurde im Juli 1885 von dem Deutsch-Australier Charles Rasp oder Charles Rasp gegründet, und zwar in Silverton im Bundesstaat New South Wales, auch wir sind weiterhin in Australien, gegründet. Und das ist ganz witzig, der Charles Rasp, der hat es mit mehreren anderen Leuten gegründet, aber der war ein sogenannter Boundary Rider, und zwar in so einer Schaffirma oder so einer größeren Schafzucht. Und der hat, was hat er eigentlich gemacht? Der war zuständig für die Überwachung des Schafbestandes und der Grundstücksgrenzen dieser Schafstation oder dieser Schafaufzucht. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, der war eben ein berittener Grundstücksgrenzaufseher und Schafbestandsauschecker. Und der hat da mit seinem, ich weiß nicht, Muli, Maultier, Pferd, Dromedar, Kamele gibt's ja auch in Australien, der hat da eben die Grenzen da abgeritten. Und der Charles, der kannte sich mit Mineralien aus. Und der hat 1883 so Bleisilbergestein gefunden in diesem Gebiet, ganz im Westen von New South Wales, und hat dann Bergbau wirtschaftliche Potenzial erkannt dieser ganzen Region und hat daraufhin ein paar Leute zusammengetrommelt, die haben ein Syndikat gebildet, haben bei der Regionalregierung von New South Wales das entsprechende Land für Bergbauzwecke gepachtet und The Broken Hill Proprietary Company Limited gegründet, kurz BHP. Und das ging dann auch schon 1885 an die Börse. Also gleich public gegangen, der absolute Wahnsinn, gleich mal Gelder eingesammelt, war ja wichtig, ne? Charles und seine Kollegas hatten offensichtlich nicht ganz so viel Eigenkapital und deswegen geht man ja an den Kapitalmarkt. Also gleich IPO in Melbourne. Und
das war es 2021, NFT und Specs und dieser ganze heiße Scheiß war, das war damals Bergbau, ne? Ende des 19. Jahrhunderts, da ging es so richtig rund. Ja. Bergbau einerseits und natürlich Öl, die junge Ölindustrie, Rockefeller und so weiter.
Ja, ja, und er hat da seine Kollegen, die da mitgemacht haben, die kannten sich ja vor allem mit Wolle und mit Schafen aus. Und da hatte aber keiner von denen Erfahrung mit Bergbau und die haben außerhalb Australiens dann Bergbauingenieure angeheuert, die sie da tatsächlich auch bekommen haben. Und so ist dann BHP, The Broken Hill Proprietary Company, gegründet worden und groß geworden. Also es ist die BHP Group, so heißt sie mittlerweile, jetzt gemessen am Börsenwert, der Marktkapitalisierung, eines der größten drei Bergbauunternehmen der Welt und ist fusioniert. BHP ist, deswegen hieß es, ist es auch bekannt unter dem Namen BHP Billiton, ist fusioniert 2001 mit dem englisch-niederländischen Billiton PLC. PLC ist auch einfach eine Unternehmensrechtsform, die in UK gängig ist, Public Limited Company. Die sind 2001 fusioniert und daraus ist eben dieser riesige Bergbaukonzern dann entstanden. Also, was ist
da? Weißt du eigentlich, wo die erste Notiz ist von BHP? In London oder in Sydney?
Es ist beides gleichwertig. Und Es ist Melbourne und London.
Melbourne, okay. Melbourne ist die Börse, nicht Sydney. Oh, na,
und der Umsatz im letzten Geschäftsjahr, da muss man immer gucken, das sind immer so geteilte Geschäftsjahre 2021, 2022, ne, ging vom 1.7.2021 bis 30.06.2022. Also der Umsatz im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei gut 65 Milliarden Dollar. Wie war denn die Verteilung hinsichtlich der Produkte? Ungefähr 57% entfiel auf Eisenerz, 26% auf Kupfer, einschließlich Nebenprodukte, die bei der Kupfergewinnung entstehen, Gold, Silber, Zink, 8% auf Kohle, 6% auf Öl und Gas und 3% auf Nickel. So die Rohstoffverteilung umsatzmäßig anteilig von diesen 65,1 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2021, 2022. Was ist der wichtigste Markt für BHP? Das ist China. Gut 60% des Konzernumsatzes, den ich gerade genannt habe, wurden auf dem chinesischen Markt mit chinesischen Kunden gemacht. Der australische Markt selbst macht nur ungefähr 5% oder hat nur ungefähr 5% ausgemacht. Gut, in Australien leben ja auch ein bisschen weniger Menschen, ne? Ich glaube 27 Millionen oder so. In China leben ja irgendwie, weiß ich nicht, knapp 1,5 Milliarden Menschen, also knapp 1.500 Millionen Menschen. Und da muss man auch berücksichtigen, dass China die Werkbank der Welt ist. Andererseits kann man auch feststellen, dass Australien ja auch einfach einen Großteil, ganz offensichtlich, wie man hier an der Länderallokation bei BHP sieht, einen Großteil der Rohstoffprodukte ja auch exportiert. Also hinkt da jetzt das alleinige Draufschauen auf die EinwohnerInnenzahlen ein wenig, aber die Dimensionen sind dann doch bezeichnend. 1500 Millionen Menschen versus 27 Millionen Menschen. Einfach dünn besiedelt, ne? Dünn besiedelt dieses Australien, diese frühere Strafkolonie. Wir können gar nicht wissen, wie der Charles Resp, warum der Charles Resp da hingekommen ist oder sein Vatern oder Muttern.
Ja. Außer, wie gesagt, die Ostküste, da explodieren die Immobilienpreise.
Ja, die Immobilienpreise, die explodieren sowieso. Aber mal gucken, sowieso, wann sie denn vielleicht zwischendurch mal wieder ein wenig implodieren. Zumindest was, vor allem was die Commercial Real Estate Preise angeht. Also 2022, was war 2022? Wir wissen alle, hohe Rohstoffpreise, und davon hat auch BHP profitiert in diesem Geschäftsjahr 21/22. Rekordgewinn 23,8 Milliarden Dollar. Wahnsinn. Fette Margen, also absoluter Rekordgewinn. Hat der Konzern auch gleich in Aussicht gestellt, dass das so zeitnah nicht wiederholt werden wird. Da wurde eine richtig fette Dividende gezahlt. BHP regelt das so, die zahlen eine Zwischendividende, die wird immer so Mitte, Ende März ausgezahlt, und eine Schlussdividende, die meist so Anfang September ausgezahlt wird, und die Zwischendividende für das laufende Geschäftsjahr 2022, 2023, die wurde am 30. März ausgezahlt, der Ex-Dividendetag war der 9. März, da wurden $90 je Aktie ausgezahlt. Im Vorjahr waren es $1,50 je Aktie, ne? Aufgrund des hohen, des Rekordgewinns und der hohen Preise und dieser fetten Margen war das eben deutlich höher. Ja, $90. Schlussdividende des laufenden Geschäftsjahres wird voraussichtlich Anfang September diesen Jahres ausgezahlt werden. Nehmen wir mal an, da zahlen die jetzt auch einfach mal der Einfachheit halber $90 je Aktie, werden dann also insgesamt werden dann insgesamt $1,80 gewesen sein, zweimal 90 Cent, danke dir. Das sind beim aktuellen Euro-Dollar-Kurs von 1,1050, wären das 1,63 Euro. Der aktuelle Schlusskurs von BHP liegt ungefähr bei 28,40 Euro und 1,63 Euro angenommene Dividende zu 28,40 Euro aktuellem Kursniveau wären dann gut 5,7% Dividendenrendite. Also jetzt mal im direkten Vergleich mit Newman, nur das isoliert betrachtet, BHP also mit deutlich mehr Dividende, im Allgemeinen 5,7%, kann sich sehen lassen.
Und auch deutlich günstiger bewertet.
Ja, dazu kommen wir jetzt.
Und auch dazu noch sehr viel breiter diversifiziert. Ne? Du hast ja am Anfang ausgeführt, dass eben sehr viele unterschiedliche Rohstoffe abgebaut werden und veredelt werden, verkauft werden. Während Newmont ja schon primär den Fokus Gold und Silber hat. Natürlich kommen da auch noch ein paar kleinere Abbauprodukte dazu, die da halt als Nebenprodukte angefallen sind oder anfallen und dann verkauft werden. Aber BHP ist natürlich dann einfach viel, viel größer, stärker diversifiziert, hat mehr Umsatz, mehr Gewinn, ist auch profitabler und trotzdem günstiger bewertet.
Genau, also mit der Aktie ist man auf jeden Fall in etwas ruhigerem Fahrwasser unterwegs. Wenngleich wenn man jetzt sich die Jahresperformance anguckt, dann ist man doch deutlich von den Hochs runtergekommen. Ist aber auch so typisch eigentlich für so einen Rohstoffwert, die eben oft eben diese Zykliken mitgehen. Aber in der Tat
hat auch wahrscheinlich doch andere Risiken. Also einerseits das China-Risiko ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, weil der Konflikt zwischen Australien und China hat sich in den letzten Jahren ja auch schon deutlich zugespitzt. Bis dahin, dass letztendlich China die Rohstoffeinfuhr, die Importe aus Australien deutlich zurückgefahren hat, teilweise sogar sanktioniert hat, worunter nicht nur BHP als Unternehmen, sondern Australien auch als Volkswirtschaft ja doch ganz gut gelitten hat. Das könnte sich auch wieder verschärfen. Also zurzeit ist es eher, hat sich das wieder ein bisschen entspannt, weil China natürlich auch Interesse hat, sich die Rohstoffe aus Australien einzuverleiben. Aber mal angenommen, wie gesagt, dass die Spannungen um Taiwan zum Beispiel weiter zunehmen, dann ist es, denke ich mal, eine ausgemachte Sache, dass es Sanktionen gibt und dass Australien da auch ganz klar auf Seiten der USA stehen in der Allianz Und diese Sanktionen widerwillig zwar, aber dann auch mittragen werden. Und dementsprechend das Risiko darf man nicht unterschätzen. Gleichzeitig ist BHP natürlich im Zuge, oder wenn man jetzt auf die Gefahr einer Rezession guckt, sicherlich auch mehr exponiert oder mehr davon dann negativ betroffen, als es in den Newmont zum Beispiel wäre, könnte ich mir vorstellen. Also das sind so die beiden Risiken, die dann vielleicht nochmal dazu führen oder vielleicht auch dazu führen, dass die Bewertung von BHP im Vergleich zu Newman vielleicht auch etwas geringer ist.
Ja, Taiwan-Krise, genau, da müssen wir jetzt nochmal in Erinnerung rufen. Du hast ja hier, ich glaube, das war eine der letzten Folgen des Jahres 2022, da hast du ja hier irgendwie so ein US-Hiopai aus dem Militär zitiert, der da im März aufgrund vermeintlich günstigen Klimas, Wetterbedingungen in der Taiwanstraße schon den Angriff auf Taiwan prognostiziert hat. Da hast du ja ein ähnliches Horn geblasen. Wir können jetzt erstmal feststellen, dass China Taiwan im März nicht angegriffen hat.
Nee, das habe ich auch nicht. Also das kann ich mir gerne mal anhören, aber da bin ich mir absolut sicher, dass ich das nicht für dieses Jahr prognostiziert habe. Ich bin auf jeden Fall absolut nach wie vor der Meinung, dass das passieren wird, aber nicht in diesem Jahr und auch nicht im nächsten Jahr oder so, auch nicht kurzfristig. Aber generell ist es tatsächlich so, vom Wetter her kann man letztendlich eigentlich nur eine vernünftige Invasion machen im März und im Oktober, ja.
Ich glaube, du solltest dir die Folge tatsächlich nochmal genau anhören. Vielleicht geht es nicht ganz so scharf in die Richtung, wie ich es gerade provokant formuliert habe. Es ist aber, wenn meine Erinnerung korrekt ist, auch trotzdem deutlich schärfer und direkter formuliert worden, als du es jetzt gerade nochmal relativiert hast. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Wir hören uns das einfach nochmal an und kommen dann nochmal drauf zu sprechen. Meine Vermutung hinsichtlich Xi Jinpings Strategie ist tatsächlich mittlerweile auch eher, dass er das Taiwan, die Wiedervereinigung mit Taiwan vor allem so groß nach außen hin spielt. Einmal um die Gegner, den vermeintlichen Westen, inklusive Japan, auf Trab zu halten. Andererseits, um den Nationalismus im Land zu befeuern. Das ist auch für ihn ein wichtiges machtpolitisches Instrument. Das sehen wir wahrscheinlich beide ähnlich, vielleicht ein bisschen aus anderen Gründen, aber genau dieser Nationalismus, der ist eben innenpolitisch extrem wichtig für Xi Jinping. Was ich denke, was Xi Jinping eigentlich bezweckt, ist, diese sogenannten chinesischen Oligarchen massiv zu schwächen. Einerseits die Schere zwischen Arm und Reich wieder zusammenzubringen und eben diese Jack Ma's und die vielen weniger populären ultrareichen Chinesinnen und Chinesen, deren Macht zu stutzen. Und das hat ihm natürlich Hunderte, wenn nicht gar Zehntausende mächtige Feinde in China eingebracht. Und deswegen geht er da eben so hart vor. Ich halte den Mann immer noch für brandgefährlich. Ehrlich gesagt, wäre mir ein Hu Jintao irgendwie dann doch lieber an der Macht. Also gerade weil das auch eben jemand war, der genau wie seine Vorgänger auch, Jiang Zemin oder so, die eben nicht gegen die Partei Regeln verstoßen hat wie Xi Jinping und sich da ja irgendwie jetzt auf Lebenszeit an der Macht halten will, denn das will Xi Jinping auf jeden Fall. Das einmal halte ich für brandgefährlich, wenn so Leute der Meinung sind, sie müssen das irgendwie bis zum Lebensende, am liebsten darüber hinaus zu Ende spielen. Aber ich bin der Meinung, Xi Jinping will Taiwan überhaupt nicht militärisch angreifen und wird das aber immer wieder vermeintlich bis zum Äußersten treiben, um den vermeintlichen westlichen Block auf Trab zu halten und eben um den Nationalismus zu schüren, aber um eben innen einfach seine ganzen Gegner weiterhin auszuschalten.
So. Ja, vor allen Dingen um den Westen zu entzweien. Und das hat man jetzt ja jetzt gerade jüngst in der vergangenen Woche gesehen, wie Macron sich in Peking da gebahrt hat und ein absolut verheerendes Bild abgegeben hat.
Das Kreuze gekrochen.
Ja, genau. Und wirklich ein absolut verheerendes Bild abgegeben hat. Er ist letztendlich genau, also Xi Jinping hat den Pass in die Gasse gespielt und Macron hat dann ins eigene Tor hinein verwandelt. Genau. Und genau, also das ist letztendlich, also da ist die chinesische Strategie extrem gut aufgegangen, die EU mal natürlich wieder bloßzustellen, aber generell den ganzen Westen bloßzustellen und vor allen Dingen die gespielte Einigkeit zwischen den Europäern und den Amerikanern eben bloßzustellen und ganz klar zu verdeutlichen, dass diese Einigkeit eben nur oberflächlich besteht und dass, sollte es zu einer Krise um Taiwan kommen, dass es um diese Einigkeit wahrscheinlich nicht gut bestellt sein wird, weil die Europäer viel zu abhängig sind von China und dementsprechend gar nicht so sehr mitziehen können, selbst wenn sie es vielleicht irgendwie insgeheim wollen würden, was auch das würde ich sogar bezweifeln. Also von daher.
Ja, die einzigen, wenn es wirklich dazu kommen sollte, wie gesagt, ich glaube nicht daran, aber wenn es dazu kommen sollte, die einzigen, auf die Amis zählen können, werden können, sind die Japaner. So, das war's. Die Europäer werden da überhaupt nichts machen.
Wenn die Südkoreaner, würde ich da auf jeden Fall auch noch mit reinziehen. Aber mal schauen. Wir werden sehen. Wir haben jetzt einen kleinen Exkurs zu China gemacht. Jonas, jetzt ein abschließendes Fazit von deiner Seite zu BHP.
Ja, günstig bewertet.
Und dann KGV. Kommen wir zu einem ETF.
KGV bei Onvista bei 8,9, bei der ING bei 10,1. Ja, günstig bewertet. KUV beim aktuellen Market Cap von ungefähr 144,5 Milliarden Euro liegt, ne, bei dem, wenn man annimmt, dass der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr ein bisschen niedriger sein wird als die 65 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Nein, nehmen wir mal an, bei 60 Milliarden Euro, dann wäre das ein Kursumsatzverhältnis von 2,4. Ja, auch toll. Und spricht auch wieder für die günstige Bewertung. Persönlich finde ich relativ sicherer Dividendenbringer diese Aktie. Übrigens auch der Wettbewerber, der niederländisch-englische Wettbewerber Rio Tinto, sicherlich auch ein Blick wert, eigene Recherche, schaut da mal rein, ist, meine ich, aktuell sogar noch ein bisschen günstiger bewertet als BHP. Da, ich weiß nicht, ob die irgendeine Klage am Laufen, am Hals haben oder so, da ist irgendwas, aber sind, meine ich, aktuell sogar noch ein bisschen günstiger bewertet als BHP. Also Rio Tinto gerne mal selber angucken. Ich habe BHP selber im privaten Depot. Ich persönlich halte das aktuelle Kursniveau für eine relativ günstige Bewertung. Ja, das ist natürlich keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dieses Wertpapiers. Nur eine Inspiration für die eigene Recherche, keine Anlageberatung. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und wenn du, Lasse, nichts mehr zu BHP oder Rio Tinto sagen möchtest, kommen wir zum Xtrackers MSCI World Materials ETF.
Ganz genau. Für diejenigen unter euch, die jetzt eben keinen Einzeltitel haben möchten, sondern vielleicht eher ein ETF im Depot sehen möchten, das auch breiter streut, einfach in Rohstoffunternehmen weltweit und auch verschiedene Rohstoffkategorien, könnte das eine gute Wahl sein oder zumindest eine interessante Wahl, die man sich mal genauer anguckt. Der Fonds bildet den MSCI World Materials TRN Index ab und dieser zielt darauf, die Wertentwicklung des folgenden Marktes abzubilden, nämlich von Large und Mid-Caps, also großen und kleineren oder mittlere großen Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die nach Global Industry Classification Standard dem Grundstoff- und dem Materialiensektor zugeordnet werden. Und ja, der Index wird quartalsweise überprüft und angepasst, beginnend aufgelegt im März 2016. Sparplanfähig auf jeden Fall bei mehr als 10 Banken bzw. Brokern und unter anderem auch ING. Haben ja viele von euch, ist keine Werbung jetzt hier, auch nicht bezahlt oder so, aber die bekannteren Broker hier in Deutschland haben auf jeden Fall diesen ETF auch und auch als kostenlosen Sparplan. Und die jährlichen Kosten liegen bei 0,25%, wie eigentlich die allermeisten X-Trackers ETFs, die Branchen-ETFs sind eigentlich immer standardmäßig mit 0,25% bepreist. Der Fonds hat ein überschaubares, also nicht kleines, aber zumindest ein eher kleineres Fondsvolumen, nämlich 241 Millionen Euro, ist jetzt nicht ganz groß, ist aber auch nicht mehr ganz klein, also ist auf jeden Fall im Mittelfeld und ist jetzt auf jeden Fall kein größeres Risiko, was mit dieser Fondsgröße einhergeht. Jonas, was ist noch dazu zu sagen?
Ja, das Währungsrisiko, es werden Aktientitel in unterschiedlichen Währungsräumen gehalten und dieses daraus resultierende Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Wenn das abgesichert würde, wäre auch die relativ niedrige Gesamtkostenquote von 0,25%, die Lasse genannt hatte, nicht zu halten. Also das ist durchaus gängig, dass hier in solchen ETF eben keine Absicherung des Währungsrisikos getätigt wird. Die Die Top-3-Währungen in dem ETF sind US-Dollar, Euro und Aussie-Dollar, also australischer Dollar, mit einer Gesamtgewichtung von aktuell ungefähr 68% und eben in der Reihenfolge US-Dollar auf jeden Fall deutlich weit vorne, dann Euro und dann Aussie-Dollar. Und dann ist da natürlich noch Pfund drin und Yen und so weiter und so fort. Der Index wird physisch nachgebildet, also physische Replikation. Nochmal ein bisschen ETF-Basiswissen. Lasse hat dazu ja eine sehr erfolgreiche Folge mal gemacht.
Da warst du auch dabei, oder?
Nee, da war ich nicht dabei. Das ist vielleicht ein Grund des Erfolgs. Kann mir mal einer ein ETF erklären? So ist der Titel dieser Folge. Da erklärt Lasse sehr anschaulich und ausführlich.
Einer der allerersten Folgen, da weiß ich gar nicht, Nummer 8 oder 9 oder so, ja.
Kann mir mal einer ein ETF erklären? Also wirklich zu
oder 7, glaube ich sogar.
Also, da möchte ich nur kurz drauf eingehen. Bei der physischen Nachbildung, auch direkte Replikation oder vollständige Replikation bezeichnet, eben der Unterschied zur Nachbildung durch Swaps oder andere Finanzderivate. Bei der physischen bildet der Fonds den Index durch den direkten Kauf der jeweiligen Indextitel, in dem Fall ausschließlich Aktien, nach. Und dieser physische ETF, den wir jetzt hier gerade besprechen, investiert demnach direkt in die Aktien, die der MSCI World Materials TRN Index enthält. Kommen wir zu den Zusammensetzungen. Ich gehe einerseits kurz ein bisschen auf ein paar Aktien in den Top 10 Holdings ein. Die Top 10 sind gesamtgewichtet mit gut 35%. Linde an der Spitze, größter Industriegaslieferant der Welt, ist in über 100 Ländern vertreten, hat im 2022 gut 31 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Air Liquide, der Französische, aber ja auch multinational global agierende Konkurrent, ist nicht viel kleiner, ist auch drin in den Top 10. Die haben, glaube ich, irgendwie so ungefähr 29 Milliarden Euro Umsatz gemacht in 2022. Glencore ist drin, ne? Ich glaube, die haben ihren Hauptsitz in Zug irgendwo in der Schweiz, also riesen Rohstoffkonzern, jetzt gerade in der Presse, weil die versuchen, das amerikanische Unternehmen Teck Resources zu übernehmen, also aber Teck nicht im Sinne von Technology, sondern glaube ich TECK. Genau, da sind die gerade in so einem Acquisition Prozess drin, also Glencore ist da drin, Freeport McMoRan ist da drin, die hatte Lasse hier im Podcast immer mal wieder erwähnt. Das größte japanische Chemieunternehmen ist drin, Shin-Etsu. Wir haben ja jetzt ein paar Mal japanische Unternehmen gefeatured, also Shin-Etsu kann man sich durchaus mal angucken. BASF ist drin, ganz am Ende der Top 10. Rio Tinto ist drin, habe ich vorhin erwähnt. BHP Group, ne, ist drin, haben wir auch diese Folge besprochen, passt natürlich wunderbar. Es ist die Top 2 Holding, direkt nach Linde. Und dann war es das ja auch schon fast mit den Top 10 Holdings. Sektorenallokation, also Verteilung nach Sektoren, also ist im Grunde alles in Grundstoffen drin, aber wir haben gut 21% in Spezialchemie, gut 19% in Bergbau und Metallen, knapp 14% im Industriegasbereich, fast 7% im Düngemittel- und Agrochemiebereich, gut 6% in Gold, gut 6% in Stahl, knapp 6% in Baustoffen, ist auch ein bisschen Holz dabei, gut 4% in Papier und Kartonagen und ähnlichen Verpackungen und ungefähr 3,5% in Kupfer. Wer weiß, vielleicht ist da sogar irgendwo eine Aurubis drin. Würde mich mal interessieren. Werde ich mir mal angucken, den MSCI World Materials TRN, ob da eine Aurubis drin ist. Wir haben ja Aurubis auch auf unserer Watchlist. Das wissen seit ungefähr einer Woche ja auch alle zahlenden AbonnentInnen, vielen Dank für die zahlenden Abos, ganz wichtig für die Weiterführung des Podcasts, kann es gar nicht oft genug sagen, ist wirklich so, also herzlichen Dank an alle, die das machen, gibt natürlich auch mal wertvolle Informationen, zum Beispiel wie Aurubis mit einer tollen Kurssteigerung übrigens seit einer Woche, nicht nur seit einer Woche, sondern eigentlich seit einem halben Jahr, ich bin auch ganz entzückt, Aktie privat auch im Depot, Aurubis ganz toll. Was viele nicht wissen, Salzgitter ist mit ungefähr 30% an Aurubis beteiligt und Salzgitter ist in jüngster Zeit auch gar nicht so verkehrt gelaufen. Also, kommen wir ganz kurz zur Länderallokation. Da sind wie in den allermeisten ETFs, die es so gibt und die wir hier auch besprechen, die USA an vorderster Stelle. Hier gar nicht so extrem heftig gewichtet mit knapp 33%. Großbritannien, ne, weil ja auch Rio Tinto und sowas drin ist, knapp 16%. Australien gut 12%. Kanada gut 8%. Schweiz 7,6%. Japan 6,6%. Frankreich 3,8%, Deutschland 3,6% und dann wird es ganz klein unter ferner Liefen. Das soll es zur Länderauf- und Verteilung gewesen sein. Was hat der Fonds jetzt performancemäßig gerissen? Seit der Auflage Mitte März 2016 ein Plus von 112%, also 2,1x. Guckt man auf 5 Jahre, ein Plus von 57%, auf 3 Jahre ein Plus von 64%. Da gab es also in der Zwischenzeit dann mal hin und wieder mal eine Delle. Year-to-date, also seit Jahresanfang bis einschließlich heute, knapp 4% im Plus. Ja, wer eben interessiert ist an ja diesem durchaus schmutzigen Geschäft, also ja, wir hören da raus, also ich meine, die Grundstoffe, die die Unternehmen oder das Geschäft, in dem die Unternehmen, die in diesem Index und in diesem Fonds eben drin sind, eben das Geschäft, das die machen, das ist eigentlich in so gut wie allen oder in sehr vielen Produkten, die wir in unserem Alltag verwenden, drin. Ob sei es jetzt Laptop, Handy, wenn wir uns ins Auto setzen, uns aufs Fahrrad setzen. Also überall ist das drin. Wir kommen da nicht wirklich drum rum. Ich denke, es ist trotzdem wichtig, wenn man sich engagiert in diesem Bereich, sich auch ja die teilweise sehr kritischen Geschäft, das sehr kritisch anzusehende und teilweise auch anzuprangende Geschäftsgebaren von dem einen oder anderen Rohstoffkonzern, sich dann eben so Sachen wie vielleicht mal Weltzeit anzugucken oder SWR2 hat gute Sachen. Ich habe dann neulich mal bei Weltzeit was gehört über... da gibt es einen indischen Bundesstaat, in dem so gut wie alle Rohstoffe, die Indien exportiert, in so einem bestimmten, ich kann den leider nicht aussprechen, in einem bestimmten Bundesstaat eben abbaut. Da gibt es einige indigene Gruppen, die eben leider oft von diesen indischen Bergbaukonzernen in dem Fall verjagt oder unterdrückt werden, damit diese Konzerne eben auf deren Land Rohstoffe abbauen können und eben das Land ausbeuten können. Ich denke, wenn man sich in diesem Bereich engagiert, ich bin da ja privat engagiert, ja, man soll sich zumindest das mal anhören, da hilft zum Beispiel so eine Spotify-Suche oder Google- oder Wikipedia-Suche, ne? Man kann mal die Top-10-Holdings durchgehen oder wenn man will, nochmal ein paar andere Unternehmen und da mal reingucken und da mal in die Kritik gucken. Also zumindest sollte man mal wissen, was diese Unternehmen so treiben. Zumindest das sollte, denke ich, sollte man machen. Das führt natürlich dazu, dass das schlechte Gewissen nicht kleiner wird, sowohl was der Alltagskonsum betrifft, als auch das Investieren. Aber das wollte ich hier dann doch nochmal gesagt haben. Und jetzt kommen wir, falls du, Lasse, nicht noch etwas zu diesem Fonds zu sagen hast. Jetzt hast du 3 Sekunden Zeit.
Ich finde den Fonds auf jeden Fall also aus reiner Investmentperspektive sehr interessant, ne? Weil ja, es wirklich sehr, sehr breit gestreut über verschiedene Branchen hinweg. Also natürlich Grundstoffindustrie als Kernbranche, als Oberbranche, aber du hast ja schon verdeutlicht, wie viele unterschiedliche Sektoren dann da wiederum vertreten sind. Und das finde ich eigentlich schon sehr interessant. Sie sind überall drin und die Grundstoffindustrie ist auf jeden Fall eine Industrie, die auch in 100 Jahren noch Bestand haben wird. Sie muss sich fundamental verändern, ne? Also sie muss klimaneutral werden und sie muss letztendlich vor allen Dingen, glaube ich, viel, viel stärker auf Recycling setzen und sich dahingehend entwickeln, dass man eben nicht die ganze Zeit neue Rohstoffe extrahiert aus der Erde.
Unbedingt.
Unter großem Aufwenden und vor allen Dingen Umweltschäden, sondern dass man eben die bestehenden Rohstoffe, die schon eigentlich irgendwo in der Wirtschaft, im Wirtschaftskreislauf vorzufinden sind und vor langer Zeit oder auch in jüngerer Vergangenheit abgebaut wurden, dass man die halt einfach wieder in den Rohstoffkreislauf zurückbringt. Und ich glaube auch, dass das ist dann die Aufgabe der Politik, dass da die entsprechenden Regularien verschärft werden und ganz klar gesagt wird, passt auf, ihr müsst euch in die Richtung entwickeln und verändern und ja, das auch umsetzt. Hoffentlich passiert das. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass diese Kohlenstoffindustrie insgesamt oder dass der Bedarf letztendlich natürlich an diese Rohstoffen, dass der natürlich auch einfach weiterhin Bestand haben wird. Also da muss man sich, glaube ich, auch oder darf man sich auch nichts vormachen. Das muss uns als Menschheit gelingen, das eben vernünftig auf die Reihe zu bekommen und ja, und weniger letztendlich vor allen Dingen rauszuholen aus der Erde und die bestehenden Kreisläufe zu schließen, als sich zum Kreislauf zu machen und vor allen Dingen auch dann klimaneutral zu gestalten. Riesengroße Aufgabe. Mal gucken, ob es gelingt. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass da vor allen Dingen auch schon viele Unternehmen auf dem Weg so ein bisschen oder diesen Weg schon natürlich schon auch ein Stück weit eingeschlagen haben. Und ja, also wie gesagt, ich finde als Depotbeimischung, gerade wenn es um Rohstoffe geht, ich persönlich würde mich auf jeden Fall, wenn jetzt diese drei verschiedene Titel haben wir jetzt ja vorgestellt hier, die beiden Einzeltitel und jetzt das ETF, ich persönlich würde mich auf jeden Fall mit dem ETF am wohlsten fühlen. Ich bin aktuell aber nicht investiert, aber wie gesagt, kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eigentlich auch wieder in einem Rohstoff-Superzyklus sind, der auch das wahrscheinlich das ganze Jahrzehnt, vielleicht sogar darüber hinaus noch anhält, weil wir auf jeden Fall nach 10-12 Jahren, also im letzten Jahrzehnt eigentlich viel oder wenig Investitionen in diesem ganzen Rohstoffsegment hatten. Hinzu kommt auch natürlich durch die ganzen ESG-Richtlinien, dass natürlich auch wahnsinnig viel Investitionskapital aus diesem Sektor eigentlich abgezogen wurde. Das ist auch der Grund dafür, warum viele Unternehmen in diesem Bereich nach wie vor sehr günstig bewertet sind. Und ja, das hat aber auch dazu geführt, dass das Angebot eben verknappt wurde und dass die Nachfrage jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr hoch sein wird. Im Zuge auch natürlich der Energiewende zum Beispiel, auch dafür braucht man diese ganzen Rohstoffe. Deswegen haben wir eine steigende Nachfrage, höchstwahrscheinlich, die vielleicht jetzt eine Delle bekommt in den nächsten Monaten durch eine vielleicht stattfindende Rezession, vor allen Dingen in westlichen Ökonomien. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der Grundtrend auf jeden Fall weiterhin positiv und dementsprechend glaube ich schon, dass wir auch weiter steigende Rohstoffpreise sehen werden. Und wer an dieses Szenario auch glaubt, der oder diejenige könnte sich natürlich dann so ein ETF mal angucken. Jetzt habe ich ein bisschen mehr gesprochen als 30 Sekunden, Jonas. Dementsprechend gebe ich gleich wieder rüber zu dir mit dem Zock der Woche.
Liebe Spekulanten und Spekulantinnen, es ist wieder soweit. Hier kommt der Promille und Prozente Zock der Woche.
Ja, ich habe keine Änderung bei mir im Zock der Woche Depot. Letzte Folge bin ich ja den Silber Long eingegangen. Der hat sich da auch schon eigentlich ganz nett nach oben bewegt ein Stück. Und ja, der Zock der aktuellen Woche, also den ich dann ja wahrscheinlich im Laufe des Montags reinkaufen werde, ist Natural Gas Long. Also guckt man sich den Natural Gas Chart an, dann sehen wir, dass der ja aus Verbraucherinnensicht, dass die Preise erfreulich stark runtergekommen sind und jetzt ist da aber doch eine echt heftige Unterstützungszone und ich gehe davon aus, dass es da kurzfristig nach oben bounce. Natural Gas ist ja wirklich ein absoluter Feuerstuhl eines Basiswerts, also extrem spekulativ, aber so soll es ja im Zock der Woche ablaufen. Also, ich gehe Natural Gas Long, um einen kurzfristigen Bounce nach oben mitzunehmen. Alle Trading-Details auf unserem Discord im Kanal Zock der Woche und alle, die den entsprechenden Premium-Service abonniert haben, die haben eben Zugriff darauf und da schreibe ich dann im Laufe des Montags WKN Kaufkurs rein.
Das ist ja interessant, Jonas, dass du auch jetzt Gas Long gehst. Das habe ich ja schon seit ein paar Wochen bei mir im Zock der Woche Depot liegen. Bisher so mit ja nicht so durchschlagendem Erfolg, weil der Gaspreis ja schon seit Wochen da unten an dieser zentralen Unterstützung zwischen $2.10 und $2.30 rum laboriert. Ich bin mal gespannt, ob das Szenario aufgeht. Ich bin ja, wie gesagt, mit im gleichen oder ja im selben Boot, wie auch immer.
Oder wir im gleichen. Du bist schon im Boot. Und da läuft schon ordentlich Wasser rein in das Boot. Sagen, und jetzt springe ich auch noch drauf.
Ich bin im Boot und es ist schon halb abgesoffen und jetzt wird das nicht unbedingt besser, wenn du auch noch mit einsteigst. Aber gut, wir werden sehen, ob wir beide demnächst Schiffbruch erleiden oder das Ganze sich dreht. Wie gesagt, die Saisonalität spricht eigentlich ganz, ganz klar für einen steigenden Gaspreis jetzt in den nächsten Monaten bis in den Sommer hinein, weil die Speicher nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt wieder gefüllt werden. Auch China steigt wieder als großer Käufer von LNG-Gas, Liquid Natural Gas auf dem Weltmarkt in Erscheinung im Vergleich zum letzten Jahr. Aber mal schauen, wir werden sehen. Danke für deinen Beitrag. Bei mir gab es auch keine Änderung im Bestand. Allerdings meine Zocks der Woche auf Verbio, das ist ja nur die Aktie, und mein Call auf den VIX, auf den Volatility Index, die stehen auf jeden Fall kurz vor dem Verkauf. Verbio wollte ich eigentlich schon mit Tagesschluss unter 38 Euro raushauen. Das ist jetzt schon passiert im Laufe der Woche. Aber die Aktie scheint sich da jetzt im Moment so ein bisschen zu fangen und ich warte jetzt zumindest noch mal ein paar Tage ab, ob das jetzt wirklich weiter nach unten geht. Dann würde ich das glattstellen oder ob da die lang erwartete und lang ersehnte Wendung jetzt nochmal langsam eintritt. Mal schauen, bei WTI bin ich ja auch zu früh ausgestiegen, auch das war ja, und auch bei der Heidi Lau, also ich hatte ja bisher zwei verlustreiche Zock der Woche Trades, die ich auch realisiert habe, und in beiden Fällen wäre es auch wieder positiv geworden, wenn ich da nicht zu eng den Stock belassen hätte. Dementsprechend, mal gucken, warte ich jetzt hier ein Stück weit ab. Auch beim VIX, der hat tatsächlich jetzt heute, wir haben in dem mittlerweile haben wir 10:30 hier am Donnerstagabend, tatsächlich unter 18 geschlossen. Das ist wirklich absolut rekordverdächtig. 17,80, das ist schon krass. Aber auch da, also ich bin wirklich mal gespannt, auch da hatte ich, wie gesagt, eigentlich den Stop-Loss, Tagesschluss unter 18. Das wäre jetzt ganz hart gesprochen der Fall gewesen. Da jetzt morgen schon Freitag ist, also der Wochenausklang, würde ich zumindest morgen, den morgigen Freitag nochmal abwarten. Morgen kommen auch die ersten Banken mit ihren Quartalsergebnissen raus, JP Morgan zum Beispiel. Und mal gucken, ob die Ergebnisse und vor allen Dingen der Ausblick der Banken wirklich so positiv ist, wie der Markt es erwartet, oder ob es da vielleicht doch nochmal eine böse Überraschung gibt und der VIX dann morgen auch wieder über 18 notiert. Das würde ich zumindest nochmal abwarten. Aber auf jeden Fall, die beiden Sachen stehen bei mir auf der Kippe. Und vielleicht werde ich demnächst auch gezwungen sein, dann die Verluste einzufahren und die Trade zu schließen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war mein bisheriger Bestand. Ich gehe jetzt nicht auf alle anderen Positionen ein. Der Rest läuft weiter. Und neu ins Zock der Woche Depot kaufe ich jetzt Pinduoduo. Aber die Aktie, kein Derivat. Also das ist auch etwas, was jede und jeder von euch, auch alle nicht zahlenden Mitglieder, dann bei Bedarf einfach machen können. Allerdings natürlich keine Anlageberatung. Auch ein sehr spekulatives Setup nach wie vor. Was Pinduoduo macht und warum ich darauf oder warum ich die Aktie jetzt ins Depot kaufe, könnt ihr gerne nochmal in der Folge 154 nachhören. Da hatten wir das schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen, das Unternehmen. Lieblingsaktien der Community im Check, Folge 154 vom 25. Februar. Und damals hatte ich auch gesagt, dass ich die Aktie zwar als spekulatives Setup interessant finde, aber dass ich durchaus davon ausgehe, also im Februar davon ausgehe, dass die Aktie noch weiter runterkommt. Das ist jetzt passiert und jetzt ist sie, wurde diese Woche mein Preisalarm ausgelöst. Den hatte ich damals tatsächlich in dieser Folge Ende Februar bei $167 eingestellt. Da war noch ein offenes Gap, also eine offene Kurslücke im Chart. Die wurde jetzt geschlossen und ja, jetzt wage ich also den Einstieg und zocke darauf, dass die Aktie sich hier jetzt nun wieder an dieser Stelle, in diesem Bereich, nicht an exakt dieser Stelle, aber zumindest in diesem Kursbereich in den nächsten Tagen oder Wochen fangen wird und dann nach oben schießt mit dem Ziel $115. Das ist mein Szenario, auf das ich trade. Wie gesagt, das Unternehmen ist fundamental für ein Technologieunternehmen sehr günstig bewertet. 23er KGV von 21, makroökonomisch sollte China in diesem Jahr eigentlich auch sich weiterhin stark entwickeln. Trotz der jetzt jüngsten Abverkäufe wieder am Markt bin ich da eigentlich nach wie vor für chinesische Aktien doch recht optimistisch und dementsprechend auch für Pinduoduo. Sollte die Aktie aber weiter abgeben und dann unter $60 schließen und sich da auch nicht wesentlich erholen, das war das letzte Tief, was da relevant war im Chart, dann werde ich die Aktie rausschmeißen. Wie gesagt, auch keine gehebelte Position, sondern einfach nur die Aktie an sich. Die sollte wahrscheinlich auch schon so affin
behaftet.
Und wie so risikobehaftet genug sein. So, das war's, ja. Sind wir schon wieder bei der Stunde rausgekommen. Mensch, selbst im übermüdeten Zustand am Donnerstagabend schaffen wir es nicht, unter der Stunde zu schließen. Aber
und jetzt kommt dann noch die Lesung für alle, die Bock haben.
Für alle, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind, die können sich jetzt noch ein Kapitel anhören. Aber ich glaube, wie lange dauert das ungefähr? Eine Viertelstunde würde ich jetzt mal schätzen. Je nachdem, wie schnell du liest, Jonas.
Ja, Jan und Co. können ja dann wieder auf mal 1,75 machen, aber dann nehmen sie natürlich meine wohlgetimten, stimmungskreierenden Pausen und...
Ich würde es mir auch, glaube ich, anhören, Jonas. Ich bin ganz gespannt. Betonung. Ich habe erstens das Kapitel seit, was ich seit 2013, seit ich das Buch geschrieben habe, nicht mehr durchgelesen. Und zweitens würde ich das Ganze natürlich auch interessant finden, wie du das so vorträgst. Und wenn du es gut machst, können wir es gerne nochmal vertonen, das gesamte Buch vorlesen und daraus ein Hörbuch machen. Wie wäre es?
Ja, warten wir mal ab, wie ich das Kapitel zu Wege bringe. Ich werde es nicht einmal lesen und dann laut vorlesen. Ich werde sofort vorlesen. Das heißt, da wird sicherlich der eine oder andere Verhaspler drin sein. Aber wenn dir das sozusagen, wenn dir das Gesamtpaket gepasst hat, stimmig erscheinen sollte, dann können wir das gerne machen. Ich lese eigentlich gerne laut vor. Also, viel Spaß euch damit. Und
und für alle Leute, die auch die anderen, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel das Buch insgesamt hat, ja, weiß nicht, 50, 60 oder so, auf jeden Fall 210 Seiten, 230 Seiten habe ich da zustande gebracht. Ist aus dem Blog heraus entstanden. Ich habe während dieser Reise halt einen Blog
geführt. 223 Seiten.
Ja, und daraus später dann ein Buch gemacht. War auf jeden Fall auch, war ein interessantes Projekt, aber war auch mal wieder eins meiner doch sehr zahlreichen Projekte, die absolut, also vor allen Dingen finanziell betrachtet, absolutes Fiasko gewesen sind und auch sonst eigentlich nicht viel eingebracht haben. Aber gut.
Aber es geht ja nicht nur ums Geld.
Learned, oder wie man es heißt. Also. Nee, das sowieso nicht. Aber man sollte auch, glaube ich, irgendwann an dem Punkt sein, jetzt mit 35, wo man dann eben auch vielleicht doch noch mehr auf seinen finanziellen Unterhalt beziehungsweise auf seine Erwerbsgeschichten achtet. Das habe ich in den letzten 5-6 Jahren ein bisschen schleifen lassen.
Ja gut, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als nochmal den Hut in die Runde zu werfen und hier an alle zu appellieren, uns vielleicht mal per PayPal an fanpost@promilleprozente.de eine kleine Spende zu senden, damit Lasse sich auch in Kiel ein Cappuccino, ein Flat White, einen grünen Tee, einen Rooibos-Tee leisten kann. Das wäre mega lieb. Also wie gesagt, sowieso keine Verpflichtung, aber wer eben noch kein Abo abgeschlossen hat und auch weiterhin kein Abo abschließen möchte, wir haben ja tatsächlich sogar ganz flexibel kündbare, monatlich kündbare Modelle. Aber wer das trotzdem nicht machen möchte, shame on you, aber kann hier eben an fanpost@promilleprozente.de PayPal-mäßig was rüberschicken. Da würden wir uns mega freuen. Und ja, viel Spaß bei der Lesung. Danke, dass ihr zugehört habt. Empfehlt gerne den Podcast weiter, gebt uns eine Bewertung bei Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple, Audible etc., wo auch immer ihr den Podcast hier hört. Und wir wünschen euch alles Gute, ein schönes Wochenende und bis bald.
Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche, mach's gut, ciao, ciao.
Abflug, Reisen im Zeichen des Rucksacks, Lasse Kroll. Kapitel Unter Tage. Potosí, 27.03.2012. Die nächtliche Berg- und Talfahrt wird wohl in Kürze vorüber sein. Die schummrigen Lichter von Potosí flimmern uns aus der Talmulde entgegen, überragt von einem großen Dreieck aus alten Laternen, das den Cerro Rico, den reichen Berg, in der Dunkelheit in einer gespenstischen Art und Weise wie ein Mahnmal über den Dächern der Stadt thronen lässt. Es ist der Schicksalsberg der auf 4070 Metern höchstgelegenen Großstadt der Erde. Die reinen Silberadern, die ihn durchziehen, waren einst der Grund dafür, warum dieser Ort überhaupt von den spanischen Eroberern gegründet wurde, und in seinem Innern wird nach wie vor rund um die Uhr geschuftet, ununterbrochen seit nunmehr knapp 500 Jahren. Sein Reichtum war und ist die Lebensgrundlage von tausenden Bolivianerinnen und Bolivianern. Sein Reichtum hat das spanische Kolonialreich bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein zusammengehalten und die iberische Wirtschaft künstlich über Wasser gehalten. Sein Reichtum hat das damalige auf Silbermünzen basierende Währungssystem Europas ins Wanken gebracht. Sein Reichtum hat Hunderttausende von Menschenleben ausgelöscht, auf deren Gebeinen bis heute Silber abgebaut wird. Potosí war seit der Gründung 1545 eine Stadt der Extreme. Und sie ist es bis heute geblieben. Lange Zeit war die Stadt die bevölkerungsreichste menschliche Ansiedlung der Welt, die mit Abstand wohlhabendste Stadt Südamerikas, vielleicht des gesamten Globus. Eine Stadt mit prachtvoller Architektur und sprichwörtlich versilberten Straßen und Plätzen, Ausdruck unermesslichen Überflusses. Erbaut wurde dieses Himmelsschloss mit Hilfe von afrikanischen und insbesondere indigenen Sklaven, die von den Spaniern zu Hunderttausenden in die Bergwerksstollen getrieben wurden und sich dort zu Tode arbeiten mussten. Nach der Vertreibung der Spanier durch Simon Bolivar im Zuge des Unabhängigkeitskriegs, der bis ins Jahr 1825 andauerte, ebbte der gefühlte Wohlstand ab und die Silbervorkommen erschöpften sich langsam, sodass Zinn das Hauptabbauprodukt wurde. Die Folgen für die Umwelt und damit auch für die Bevölkerung wurden dadurch noch drastischer als ohnehin schon. Die verbliebenen Stunden der Nachtruhe nach unserer mitternächtlichen Ankunft haben wir in einem einfachen, aber passablen Dreibettzimmer verbracht. Wir hatten im Vorfeld lange überlegt, ob wir diesen Ort des Elends überhaupt in unserer Reiseroute integrieren sollten und haben uns schließlich dafür entschieden. Damit steht heute auch ein Gang in die Minen auf der Tagesordnung, ein Unterfangen, das mit hohem Risiko verbunden ist. Es ist noch früh am Morgen, als wir das kleine Büro von Koala Tours im Stadtzentrum betreten, um unsere Exkursion unter Tage zu buchen. Mit der Unterschrift unter den knapp halbseitigen Vertrag treten wir sämtliche Regressionsansprüche im Fall von Verletzungen oder Tod ab. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Bereits 5 Minuten später sitzen wir im Kleinbus auf dem Weg zur Ausrüstungsstätte am Stadtrand. Es hat mittlerweile zu regnen begonnen und das braune Wasser fließt in Sturzbächen die steilen Gassen hinunter. Im Hinterhof eines heruntergekommenen Hauses bekommen wir unser Equipment, Stiefel, Jacke, Hose, Helm und Leuchte, bevor wir mit dem Bus wieder weiter bergauf zum Minenarbeitermarkt fahren. Unser Guide, wir wollen ihn Oliviano nennen, ein ehemaliger Bergarbeiter, führt uns in einen kleinen Laden, in dem wir die Gastgeschenke für die Kumpel kaufen können. Beliebt sind vor allem Saft, Kokablätter, 96%iger Brennspiritus, zum Trinken wohlbemerkt, und Dynamit. Das wackelige Regal, das hinter uns an der feuchten Lehmwand lehnt, ist vollgestopft mit Dynamitstangen, Nitratpulver und Zündmechanismen. Und uns bleibt fast das Herz stehen, als Oliviano beim Vorführen der Sprengtechniken aus Versehen die Zündkapsel auf den Boden fallen lässt. Der große Knall bleibt aus. Wir kaufen zügig ein und begeben uns zurück in den wartenden Bus. Hier beginnt der Nervenkitzel nun erst richtig. Denn insbesondere unsere israelischen und australischen MitstreiterInnen haben jede Menge Sprengstoff gekauft und hantieren munter und ohne jede Sorge damit herum. Unser Fahrzeug gleicht einer rollenden Bombe und die Sprengkraft, die hier auf engstem Raum in den Händen von unbedarften Touristen herumgereicht wird, würde wohl ausreichen, um einen gesamten Straßenzug zu pulverisieren. Wir sind daher heilfroh, dass unser Gefährt wieder zum Stehen kommt und wir zur Besichtigung einer Silberveredelungsanlage abkommandiert werden. Während die Silberflöze zu spanischen Zeiten so rein und leicht zugänglich waren, dass eine chemische Bearbeitung kaum vonnöten war, ist heute der Silbergehalt im Gestein sehr viel geringer und es bedarf des Einsatzes hochgiftiger Chemikalien, um eine zufriedenstellende Reinheit zu erlangen. Die Anlage, die wir zu Gesicht bekommen, ist äußerst primitiv und die entstehenden Schäden für Mensch und Umwelt sind enorm. Die Abwässer fließen vollkommen ungereinigt in die Umgebung, verseuchen die Flüsse und das Grundwasser und berauben somit eine ganze Region ihrer Lebensgrundlage. Wir blicken in die apathischen Gesichter der Arbeiter, deren Backen ausgebeult sind vom ständigen Kauen der Kokablätter, und der ohrenbetäubende Lärm der Maschinen und der beißende Geruch der Chemikalien lassen das Verweilen zur Tortur werden. Aber zumindest gibt es hier noch Tageslicht. Zurück im Bus geht es die letzten Kilometer empor zum Eingang des Stollens. An den schlammigen Hängen unter uns liegen dicht gedrängt die Ziegelsteinhütten, trist und grau, fast farbengleich mit dem zerfurchten Antlitz des Cerro Rico über uns. Die holprige Fahrt auf der durchnässten Schotterpiste endet vor einer Ansammlung kleiner, baufälliger Häuser, die ein jämmerliches Bild abgeben, und nachdem wir aus dem Wagen ausgestiegen sind, werden endlich auch die explosiven Geschenke eingesammelt und mehr oder weniger sicher verstaut. Wir atmen ein letztes Mal tief durch und betreten den Schacht. In gebeugter Haltung stolpern wir den dunklen Gang entlang. Die Schienen für die Loren laufen unter unseren Füßen in den Berg hinein und lassen sich durch das knöcheltiefe Wasser teilweise nur erahnen. Nach einigen hundert Metern machen wir eine erste kurze Pause, bevor der Abstieg auf das dritte von insgesamt 4 Geschossen beginnt. Es geht steil hinunter und der Gang ist abschnittsweise nur einen knappen halben Meter hoch, sodass wir ausschließlich auf dem Bauch liegend voran robben können. Das Atmen fällt uns zunehmend schwer. Der Staub kratzt in der Lunge und die Asbestkristalle an der Decke und an den Wänden tragen nicht zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Die Temperaturen steigen nun kontinuierlich an auf bis annähernd 40 Grad Celsius im dritten Untergeschoss. Der Schweiß trieft von der Stirn und brennt in den Augen und wir erreichen schließlich völlig erschöpft die Silberflöze am Ende des Tunnels. Die letzte Dynamitsprengung liegt anscheinend nur wenige Minuten zurück. Der stechende Gestank von Glycerin liegt in der Luft und uns wird klar, dass der kleinste Funke ausreicht, um dieses Luftgemisch zur Explosion und den Stollen damit zum Einsturz zu bringen. Auf einer Abraumhalde neben den Transportgleisen kauert ein halbes Dutzend Arbeiter. Coca kauend und Brennspiritus trinkend und wartet ab, dass der Staub sich langsam legt. David und ich schieben zusammen mit Oliviano eine knapp 1000 Kilogramm schwere leere Lore einige hundert Meter weiter zu einer improvisierten Rutsche, über die Gestein aus dem vierten und tiefsten Geschoss per elektrischer Seilwinde nach oben gefördert wird. Die hier arbeitenden Männer sind schwer gezeichnet von der unmenschlichen Arbeit unter Tage. Schweißgebadet warten sie auf die nächste Wagenladung Mineralien, um sie per Schaufel in die bereitstehende Lore umzufüllen. Ihre nackten Oberkörper werden von tiefen Narben und unverheilten Wunden überzogen. Einem fehlt das linke Auge. Wir werden aufgefordert, einige Minuten mit anzupacken, was uns schon nach kurzer Zeit an den Rand des körperlichen Zusammenbruches treibt. Niemand sagt ein Wort. Nur das Schnaufen und Röcheln der gerade Arbeitenden durchbricht die Stille. Hier zeigt sich uns, 60 Meter unter dem Eingang im milchigen Lichtkegel unserer Kopflampen, die hässliche Fratze unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft. In Potosí, wie auch an unzähligen anderen Orten der sogenannten Dritten Welt, leiden die Menschen unter unvorstellbaren Arbeitsbedingungen, verursacht durch das Diktat europäischer, nordamerikanischer und zunehmend auch ostasiatischer, chinesischer Handelspolitik. Es ist ein modernes Sklaventum. Die Menschen sind Sklaven ihrer eigenen Armut und ihrer eigenen Verzweiflung, die sie immer wieder in das Inferno unter Tage treibt. Sie haben keine andere Wahl. Die Erlebnisse in Potosí erfüllen uns mit Scham, mit Ekel vor dem eigenen Handeln zu Hause und der heimischen Sorglosigkeit, mit Respekt vor den hier lebenden Menschen und ihrem Durchhaltewillen. Es war mit Abstand die extremste Erfahrung, die wir auf dieser Reise gemacht haben. Man kann sich darüber streiten, ob dieser Schritt sinnvoll, angemessen oder einfach nur verrückt, verantwortungslos und sensationsheischend gewesen ist. Er hat uns in jedem Fall in letzter Konsequenz die Augen geöffnet vor dem, was wir in unserer gewohnten, heilen Welt nicht sehen und auch gar nicht sehen wollen. Die Perspektive auf die Mechanismen der Globalisierung und ihre Folgen ist eine andere. Als wir das helle Tageslicht am Ende des Tunnels erblicken und wir hinaustreten in den strömenden Regen. Dankbar und froh, am Leben zu sein.